Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Hohnspur Wissen. Ich bin Ursula Weidenfeld.
Wasserstoff ist sehr vielseitig. Wasserstoff kann in Anwendungen Klimaschutz machen, in denen andere Optionen auf Grenzen stoßen.
Hilft uns Wasserstoff aus dem Heizungsdilemma? Fragen wir einen Experten, fragen wir Falko Ückert.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Jede Woche suchen wir neue Fragen und neue Antworten aus der Welt der Wissenschaft. Und wenn es etwas gibt, was Sie schon immer mal wissen wollten, schreiben Sie uns doch tonspur@rheinische-post.de. Ich freue mich und wir finden sicher jemanden, der alles oder wenigstens eine ganze Menge zu Ihrem Thema weiß. Diese Woche reden wir über Wasserstoff. Viele glauben ja, dass Wasserstoff uns aus der Energiekrise helfen kann. Und wir fragen uns, ob das stimmt. Warum setzt die Regierung dann auf Strom und auf die Wärmepumpe? Wie viel Wasserstoff gibt es überhaupt und wie wird er gemacht? Dazu habe ich mich mit Falko Ückert verabredet. Er leitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung das Energiewende-Team. Hallo, Herr Ückert.
Hallo.
Herr Ückert, wir wollen über Wasserstoff reden, weil im Moment alle über Wasserstoff reden. Warum reden alle über Wasserstoff?
Wasserstoff ist sehr vielseitig. Wasserstoff kann in Anwendungen Klimaschutz machen, in denen andere Optionen auf Grenzen stoßen. Insbesondere in Anwendungen, wo man auf Moleküle angewiesen ist. Also ganz klar ist das bei stofflichen Anwendungen in der Chemie. Die Herstellung von Kunststoffen zum Beispiel basiert heute auf fossilen Kohlenwasserstoffen. Und die möchte man gern klimaneutral gestalten. Und dafür braucht man grünen Wasserstoff als einen Grundstoff, der am Ende dann in den Materialien, also in den Kunststoffen, landet. Weitere Beispiele sind die Stahlerzeugung. Da braucht man einen Reduktionsagenten, um Eisenerz zu reduzieren, um dann später Stahl herzustellen. Und dafür kann Wasserstoff verwendet werden. Und noch ein weiteres Beispiel ist mobile Anwendung, in denen die direkte Elektrifizierung Grenzen zeigt, weil die Batterien zu schwer werden würden. Zum Beispiel die Luftfahrt. Da braucht man dann wasserstoffbasierte E-Fuels oder E-Kerosin.
Aber wir diskutieren ja im Moment über Wasserstoff gar nicht in diesen drei Bereichen, also Stahlherstellung, Kunststoffherstellung, Schifffahrt und Flugverkehr, sondern wir diskutieren über unsere Heizungskeller und die Frage, ob wir in 10, 20 Jahren da Wasserstoff verbrennen können.
Ja, das stimmt. Da geht die öffentliche Debatte deutlich über das hinaus, was wir aus wissenschaftlicher Perspektive, und das ist übrigens wissenschaftlicher Konsens, als sinnvoll erachten würden.
Aber ich meine, Sie sagen, die öffentliche Debatte, es ist ja die politische Debatte, nicht? Also wenn man in diese Gesetzentwürfe guckt, steht überall H2 ready, also Wasserstoff fertig drin. Also man darf noch Verbrennermotoren installieren, wenn sie am Ende auch in der Lage sind, Wasserstoff zu verwenden. Sie sagen, das ist die öffentliche, die politische Debatte, die wissenschaftliche ist es nicht.
Nee, absolut nicht.
Warum nicht?
Tatsächlich, nun ja, also einerseits, oder ich gehe mal einen Schritt zurück und sage, reflektiere erstmal, warum das in der öffentlichen und politischen Debatte so ist, wie es ist, aus meiner Wahrnehmung. Und dann enge ich es ein, warum es aus wissenschaftlicher Perspektive eben nicht so ist. Also Wasserstoff und insbesondere auch wasserstoffbasierte E-Fuels kreieren erstmal eine charmante Vision von weiter so. Wir müssen uns eigentlich nicht umstellen. Wir können alles das, was heute Erdgas ist, durch ein neues grünes Gas ersetzen und müssen eigentlich auf der Endnutzungsseite eine neue Wasserstoffheizung, einen neuen Wasserstoffbrenner einsetzen. Aber letztlich ist das keine große Transformation. Wir benutzen dieselben Netze. Oder wir verkaufen weiter Verbrennungsmotoren, Verbrenner-Pkw, stellen uns da auch auf der Endnutzungsseite nicht um, nicht hin zu Elektromobilität oder gar zu weniger Autos, sondern wir tauschen den fossilen Energieträger durch den fast baugleichen synthetischen Kraftstoff aus.
Ist das verwerflich? Das ist doch eigentlich eine charmante Idee.
Eben, absolut. Ich habe da auch volles Verständnis für. Vor allen Dingen, also die Gesellschaft muss sich nicht ändern und dann ist es insbesondere auch im Interesse einiger Industrieunternehmen, zum Beispiel der Gasindustrie, eben genau das zu machen, den Erdgas durch Wasserstoff auszutauschen. Die Infrastrukturen sind verlegt. Wir haben 500.000 Kilometer Verteilnetz-Gasinfrastruktur verlegt in Deutschland. Das wäre ja schade, wenn die in Zukunft wertlos werden würde.
Absolut.
Ja, und Und dann gleichzeitig funktioniert es nicht. Also es ist einfach so, dieser ganze Komplex Wasserstoff, Power to X, also da sind dann die E-Fuels, die weiteren Stufen der Umwandlung mit drin.
Also Power to X beschreibt ein technologieoffenes, ist eigentlich eine technologieoffene Formel, wo man sagt, überflüssige Energie, die man bei den Erneuerbaren erntet und die man im Moment nicht braucht, verwandelt man in X, also in irgendetwas, das dann wieder Energie zur Verfügung stellt, und zwar klassischerweise in einem Verbrennermotor.
Naja, nicht nur überflüssige Energie. Das war am Anfang, vor 10 Jahren hat man gedacht, okay, da wo man die Erneuerbaren abregeln muss, nimmt man den grünen Strom. Das ist nicht mehr so. Inzwischen ist klar, das würde zu viel zu wenig Volllaststunden führen. Also abgeregelte Stunden sind vielleicht in Zukunft so zu 20% der Zeit da. Dafür würde man nicht investieren, um eine Anlage wie Elektrolyse dann nur 20% der Zeit laufen zu lassen. Das würde zu sehr hohen spezifischen Investitionskosten führen, würde also das Produkt sehr teuer machen. Deswegen redet man schon davon, erneuerbaren Strom dezidiert für Wasserstoff zu nutzen, mit hohen Volllaststunden auch. Und Power-to-X beschreibt dann vor allen Dingen die nächste Stufe hin zu Kohlenwasserstoffen, also erneuerbaren Methan, das dann baugleich ist zu Erdgas, oder erneuerbaren synthetischen Kraftstoffen, die baugleich sind zu E-Kerosin oder E-Benzin. Komplex, der ist eben vergleichsweise teuer. Das ist Nummer eins. Klimawandel hat uns gezeigt, dass erneuerbarer Strom günstiger sein kann als fossiler Strom. E-Mobilität wird günstiger als fossile Mobilität. Wärmepumpen im Moment noch nicht, hohe Investitionskosten, aber die werden günstiger, die werden sogar günstiger als die fossile Wärme. Und damit haben wir so ungefähr 2/3 aller Klimaprobleme, aller klimaverursachenden Treibhausgase abgeräumt im Energiesystem. Das restliche 1/3 ist vor allen Dingen Industrie und Schwerlastverkehr. Und hier spielen Wasserstoff und Power-to-X eine Rolle. Und die sind aber grundsätzlich ein sehr teurer Komplex. Das ist Nummer eins. Das heißt, es macht ja keinen Sinn, diese teure Technologie jetzt nur, weil sie vielseitig sind, in anderen Bereichen wie dem Pkw oder der Raumwärme, der Niedrigtemperatur-Raumwärme, eigentlich eine sehr einfache Energiedienstleistung anzuwenden. Ich sage noch eine Sache, sie sind nicht nur teuer, sondern sie kommen jetzt auch spät. Wir sind noch ganz am Anfang, sie sind praktisch noch nicht verfügbar. Man will jetzt einen Hochlauf starten, es wird auch gelingen, das wird auch exponentiell gehen, wenn es gut läuft. Und trotzdem sind auf absehbare Zeit die Mengen einfach nicht da, gemessen an der Dringlichkeit von Klimaschutz.
Und das heißt, Sie würden sagen, wir haben zu wenig und das Wenige ist zu teuer, um es breit anzuwenden. Aber wir reden ja nicht nur über Heizungskeller, sondern wir reden auch über Gaskraftwerke. Also wir reden ja darüber, dass wir, um irgendwann erneuerbar zu sein, auf dieser Strecke noch weitere Gaskraftwerke, also CO2-Verbrenner, bauen müssen, damit wir die Brückentechnologie haben in Zukunft. Und auch diese Kraftwerke sollen H2-ready sein, also Wasserstoff-ready sein. Würden Sie sagen, das ist auch eine falsche Idee?
Nein, das ist keine falsche Idee. Es gibt ein Kriterium, auf das man immer achten sollte. Kommt man am Wasserstoff gewissermaßen nicht vorbei? Oder ist der Wasserstoff, wie unverzichtbar oder erforderlich ist er in einer Anwendung? Und wir brauchen Gaskraftwerke. Wir brauchen sogar viel Gaskraftwerke und Schnellgaskraftwerke. Und die müssen dann in einem klimaneutralen System mit einem klimaneutralen Energieträger laufen. Und das kann im Moment, ist der beste Kandidat dafür, Wasserstoff. Und gleichzeitig brauchen wir die Investitionen heute. Es gibt aber den Wasserstoff noch nicht. Und bei Gaskraftwerken macht es dann total Sinn, die vorzubereiten auf Wasserstoff, aber für eine Periode, für, sagen wir mal, die nächsten 10 bis 15 Jahre noch auf Erdgas zu laufen.
Aber umgekehrt oder nochmal zurück in den Heizungskeller gedacht, würde das doch genauso gelten. Man hat Heizsysteme in Mehrfamilienhäusern, in Einfamilienhäusern klassischerweise ungefähr 30 Jahre lang. Wenn man jetzt eben nochmal in so ein Gasding investiert, und das tun ja viele, könnte man ja auch sagen, nach 15 Jahren gibt es vielleicht genug Wasserstoff und dann machen wir es dann warm damit.
Ja, könnte man sagen, wird ja auch gesagt. Aber genau dieses, in 15 Jahren könnten wir dann vielleicht genug Wasserstoff haben. Das ist ein Szenario, auf das man gesellschaftlich nicht wetten sollte.
Also Vorsicht bei Wasserstoffwetten, sagen Sie.
Absolut. Nicht auf einfach die breite Verfügbarkeit von Wasserstoff und vor allen Dingen die breite plus günstige Verfügbarkeit von Wasserstoff und E-Fuels wetten. Wir haben so schöne Technologien, die sind so effizient, so viel effizienter als das fossile System. Die Wärmepumpe macht aus einer Einheit Strom 6 Einheiten Wärme. Die wird günstiger als Erdgas. Da kommt Wasserstoff im Vergleich zu Erdgas nicht hin. Das heißt, wir haben eine Technologie, die ist effizienter, die ist verfügbar und die ist günstiger. Und warum sollten wir uns auf einen Pfad einloggen, der potenziell eine Sackgasse ist, weil wir dann plötzlich nicht genügend und vor allen Dingen keinen günstigen Wasserstoff haben?
Also nochmal erstaunlich und vielen Dank dafür. Sie sind der Erste, der so freundlich über Wärmepumpen redet und der einem ja richtig Lust macht darauf, diese Dinger irgendwann zu haben.
Absolut.
Aber gucken wir uns doch nochmal an, was braucht man denn für eine Infrastruktur, um am Ende das Wenige, was Sie ja sagen, wir brauchen gar nicht so viel Wasserstoff dann, sondern nur für die letzten 30% möglicherweise des Energieverbrauchs. Trotzdem braucht man dafür ja eine irrsinnige Infrastruktur, nicht? Also die Politiker reden von Pipelines, die man über Spanien, Frankreich nach Süddeutschland bringt. Wir reden über Pipelines, die man von Norden nach Süden und Westen verlegen kann. Wir reden über Häfen, die irgendwann mal Wasserstoff anlanden sollen. Das ist ja eine irrsinnige Infrastruktur für vergleichsweise wenig Energie.
So wenig Energie ist es gar nicht. Zunächst nochmal, das sind 30% unseres gesamten Systems, also der fossilen Nachfrage heute. Das sind irre Mengen. Also jetzt innerhalb, und die Idee ist ja, in 20 Jahren klimaneutral zu sein. Das heißt, wir müssen in 20 Jahren einen neuen Energieträger etablieren, der dann ein Drittel unseres gesamten Systems abdeckt. Also das ist eine riesige Herausforderung, das sind riesige Märkte und riesige Mengen. Und ich mache noch mal einen kleinen historischen Schwenk, bevor ich Ihre Frage beantworte. In der Vergangenheit haben sich neue Energieträger immer synergetisch mit neuen Energieanwendungen etabliert. Das heißt, es gab das Automobil und plötzlich hat es total Sinn gemacht, Erdöl zu raffinerieren und Erdöl zu nutzen. Oder es gab die Glühbirne und dann machte es Sinn, die Städte zu elektrifizieren. Wir haben eine solche Synergie heute nicht. Der einzige Grund, warum wir Wasserstoff brauchen, ist, um in sonst schwer zugänglichen Anwendungen Klimaschutz zu machen. Plus, Wasserstoff ist nicht profitabel. Das heißt, die Politik muss diese Geschäftsmodelle erstmal schaffen oder einen Rahmenbedingungen setzen, in denen der Wasserstoffhochlauf gelingt. Und jetzt sind wir bei den Infrastrukturen, weil wir haben dabei, weil es ein neuer Energieträger ist, ist die Herausforderung viel größer als noch bei der Stromwende, wo wir nur Wind- und Solaranlagen einfach fördern mussten auf der Angebotsseite und die haben sich dann in ein existierendes System einfach reingeklinkt. In unserem Fall müssen wir gleichzeitig das Angebot, die Elektrolyse, dann die Erneuerbaren, die da dranhängen, die Nachfrage, weil da sind Umstellungen notwendig in den meisten Fällen, da wo Wasserstoff wirklich nützlich ist, zum Beispiel im Stahlwerk, und gleichzeitig die Infrastruktur hochziehen. Und es gibt viele Unsicherheiten dabei und das sind alles unterschiedliche Unternehmen. Man hat so, was man vertikales Unbundling nennt im Energiesystem. Das wollte man, um mehr Wettbewerb zu machen. Macht auch
das Sinn. Heißt, dass keine Marktmacht entsteht über die ganze Kette von der Herstellung, über den Transport, den Verkauf und dann die Produktion.
Genau, auch das ist anders als historisch. Das heißt, es ist eine riesige Herausforderung, das jetzt hochzuziehen. Und da kommen dann die Frage, wie transportiert man eigentlich den Wasserstoff und wo kommt er her rein? Die Frage kann ich jetzt gern beantworten. So grundsätzlich ist der kurzfristige Fokus, Wasserstoffelektrolyse in Deutschland auszubauen. Wir haben 10 Gigawatt Ziel. Da hängt schon eine kleine Menge an Wasserstoff dran. 10 Gigawatt wollen wir Elektrolyse ausgebaut haben in 2030.
Das ist ein Kraftwerk sozusagen.
Oh, das sind viele kleine Elektrolyseure. Die werden auch immer größer, aber im Moment sind wir so bei 10 Megawatt Elektrolyseuren. Das heißt, das sind 1000 Anlagen. Meistens sind die noch kleiner, das heißt, es sind noch mehr Projekte. Aber wir wollen hin auch zu richtig großen Anlagen. Im Moment, also da sind noch einige Innovationszyklen auch zu gehen und um dann wirklich im Industriemaßstab die Elektrolyseure erstens herzustellen und zweitens dann auch zu installieren. Und gleichzeitig ist klar, wir haben in Deutschland zu wenig Erneuerbare, um noch großflächig Wasserstoff herzustellen und den zu nutzen. Wir haben viele Erneuerbare, wir müssen die ausbauen, substanziell, aber die werden dann genutzt, um das, was heute fossiler Strom ist, eben grün zu machen und um das, was wir zusätzlich direkt elektrifizieren wollen, den Strom kann man eben nicht über weite Strecken transportieren, dann auch noch den Strom zu nutzen. Also wir brauchen Strom für E-Mobilität, wobei das nicht so viel ist, weil es zu effizient ist, und für die Wärmepumpen auch und auch teilweise für die Industrie. Und dann brauchen wir also Wasserstoffimporte und auch E-Fuel-Importe. Die günstigste Art, Wasserstoff zu transportieren und dann auch zu importieren, sind Pipelines. Und das hatten Sie skizziert. Die Idee ist ein europäisches Pipeline-Netz, Wasserstoff-Pipeline-Netz, was dann die besten erneuerbaren Ressourcen, und einige unserer EU-Nachbarn sind da besser ausgestattet als wir, zum Beispiel Spanien, also aus Südspanien möchte man grünen Wasserstoff auf Basis von Solarstrom herstellen und dann über eine Pipeline über Frankreich auch nach Zentraleuropa, auch nach Deutschland transportieren. Und da gibt es so verschiedene Korridore. Es gibt gerade eine Machbarkeitsstudie mit Norwegen. Man könnte auch das Wasserstoffnetz noch erweitern bis nach Nordafrika, vielleicht bis Marokko. Im Prinzip würde die EU reichen schon. Wir haben viele erneuerbare Ressourcen, die sind verteilt eben über den ganzen Kontinent. Aber vielleicht will man auch noch weitergehen, um noch günstigeren Wasserstoff herzustellen. Das ist die Pipeline-Option. Was auch viel diskutiert wird, ist der Wasserstoffschiffsimport. Der ist aber ein bisschen spekulativ. Es gibt verschiedene Arten, Wasserstoff per Schiff zu transportieren. Die sind aber alle irgendwie teuer oder ineffizient. Und wenn es ein Pipeline-Netz gibt, dann sind die eigentlich nicht wettbewerbsfähig.
Es gibt, glaube ich, bisher nur ein Schiff, ne, das Wasserstoff transportiert. Und das fährt zwischen Japan und Australien.
Ganz genau. Das ist die Flüssigwasserstoff-Variante. Das ist ein sehr kleines Schiff. Das ist quasi ein Prototyp. Für die Flüssigwasserstofftransport muss man Wasserstoff nahe dem absoluten Nullpunkt runterkühlen, also minus 254 Grad, das ist der Siedepunkt von Wasserstoff. Wasserstoff nimmt im Volumen, wenn es gasförmig ist, unglaublich viel Platz ein. So ist die Energiedichte, die auf Volumen bezogene Energiedichte, viel zu niedrig. So kann man es nicht transportieren. Das heißt, man muss runterkühlen. Das ist sehr energieintensiv. Man verliert also praktisch Energie, und das ist unklar, ob das mal wettbewerblich ist. Da gibt es noch ein paar andere Varianten, Ammoniak zum Beispiel, den man dann aber wieder cracken muss. Da braucht man wiederum sehr hohe Temperaturen, nämlich so über 500 Grad Celsius, um den Ammoniak NH3 wieder in Wasserstoff aufzuspalten. Das heißt, das exploriert man gerade, aber es ist unklar, ob das mal eine substanzielle, marktbasierte Lösung sein wird. Mhm. Ein Wort noch zu E-Fuels. Da ist es nämlich anders. Da hat man einen Kohlenwasserstoff. Und der wiederum ist einfach auf dem Schiff zu transportieren. Das heißt, es ist sehr plausibel, dass wir globale E-Fuel-Märkte entwickeln werden und unsere E-Fuel-Bedarfe per Schiff decken können. Allerdings auch hier gilt, die Nachfragen in der Chemie, zum Beispiel Kunststoffproduktion oder in der Luftfahrt oder Schifffahrt, sind so groß, dass wir auf absehbare Zeit die nicht klimaneutral decken können. Das heißt, eigentlich bleibt für den PKW nichts übrig, wenn man die E-Fuels nur systemisch sinnvoll einsetzt.
Sie haben eben gesagt, Spanien, Marokko, man braucht ja nicht nur Sonne, also erneuerbare Energie, um grünen Wasserstoff. Und wir reden ja jetzt nur von grünem Wasserstoff, also von Wasserstoff, der praktisch klimaneutral hergestellt wird. Da braucht man ja nicht nur Sonne, man braucht nicht nur erneuerbare Energie, sondern braucht auch Wasser. Haben die denn genug Wasser, um das herzustellen?
Meerwasserentsalzung ist da inzwischen die typische Antwort. Also Meerwasserentsalzung ist oft teuer, aber im Vergleich zu dem relativ teuren Wasserstoff, den man dann da herstellt, ist das nur eine niedrige Prozentzahl. Ich habe jetzt gerade 2% im Kopf von den Erzeugungskosten von Wasserstoff. Das heißt, man würde das Wasser aus dem Meer nehmen, man muss es entsalzen und dann kann man es nutzen. Und das hat noch den zusätzlichen Vorteil, dass man dann in diesen Ländern vielleicht noch mehr Wasser entsalzen könnte, als man braucht für den Wasserstoff, und hat dann noch eine Süßwasserversorgung.
Die letzte Frage, die man immer stellen muss, wenn man über neue Technologien, und Sie haben das ja sehr plastisch beschrieben, es ist eine neue Technologie, es ist eine neue Infrastruktur, es ist ein neues, es braucht neue Verfahren, die entwickelt werden müssen. wenn man das alles zusammennimmt, fragt man sich natürlich immer, ist es gefährlich?
Sie meinen aus einer Sicherheitsperspektive?
Ja, klar.
Nicht gefährlicher als der Umgang mit fossilen Energieträgern. Also wir denken alle an die Explosionsgefahr, die es mit Wasserstoff gibt. Wir denken an die Knallgasprobe. Und in der Tat, die eine Gefahr, die ausgehen kann von Wasserstoff, ist, dass er in Innenräumen freigesetzt wird. Sagen wir mal eine Garage oder ein Tunnel bei einer mobilen Anwendung. Oder wenn in einigen Häusern, das wird wahrscheinlich eine Nischenanwendung sein, tatsächlich Wasserstoff ins Haus geleitet wird, dass der dann entweicht. Und dann ist er ab so ungefähr 20% tatsächlich, aber nur mit Funken, nicht selbst entflammbar, aber mit Funken wäre der explosiv. Zum Glück ist der relativ flüchtig, er ist viel leichter als Luft und würde dann aufsteigen. Und wenn der Raum nur so ein bisschen durchlüftet ist, dann würde da höchstwahrscheinlich nichts explodieren. Aber es braucht hohe Sicherheitsstandards wahrscheinlich, also so ähnlich hohe Sicherheitsstandards wie heute, auch bei Erdgas und bei Erdöl.
Knallgas ist eine Verbindung von Wasserstoff und Sauerstoff, die dann am Ende nicht zu friedlichem Wasser wird, sondern weil sich zwei Atome Wasserstoff und zwei Atome Sauerstoff kurzfristig verbinden, dann eben hochexplosiv ist. Ja. Heißt das dann aber auch für diejenigen, die uns jetzt den Mund wässrig machen und sagen, ihr könnt ja auch irgendwann mal selber Wasserstoff herstellen zu Hause, wenn ihr ordentlich Photovoltaik auf dem Dach habt und auf der Garage, dann kann man eine kleine Elektrolyse selber machen und dann hat man kleine Patronen im Keller liegen und die kann man dann, wenn es richtig kalt ist im Winter, am Ende doch verheizen. Ist es, das wäre gefährlich?
Ich würde sagen, die Risiken kann man kontrollieren. Also es gibt dann einfach ein reglementierten Umgang damit und das kann man soweit kontrollieren, dass Sicherheitsbedenken nicht zum, ich sag mal, Dealbreaker dafür werden. Es gibt einen anderen Dealbreaker, das ist sauteuer. Also das ist aus systemischer Perspektive, wenn wir unsere Kostenoptimierungsmodelle anschmeißen, dann ist das keine Option. Also die saisonalen Schwankungen, da nutzt man Wasserstoff, aber da geht man den Weg, den wir vorhin skizziert haben. Wir werden wahrscheinlich mehr Strom, als wir brauchen, im Sommer haben, wenn wir unsere Solarziele erreichen. Und die sind sehr saftig, die sind sehr ambitioniert. Ich glaube, dass wir das schaffen können. Und dann wird man im Sommer grünen Wasserstoff herstellen. Den wird man eher in Kavernen speichern und nicht in kleinen Patronen. In Salzkavernen, also geologischen Speichern, und den wird man dann rückverstromen im Winter mit einem Wasserstoff-Gaskraftwerk, einem Wasserstoff-Ready-Gaskraftwerk, das dann aber schon umgestellt ist auf grünen Wasserstoff. Und dann stellt man Strom her und der geht dann in unsere Wärmepumpen. Und das klingt dann vielleicht für einen Moment absurd, dass man denkt, okay, warum haben wir nicht gleich den Wasserstoff genutzt? Tatsächlich ist genau dieser Pfad effizienter, sowohl was die Mengen angeht von Strom, als auch was die Kosten angeht, als Wasserstoff dann im Gebäude zu nutzen. Das liegt einfach im Grunde an der Effizienz von der Wärmepumpe. Das kann man durchrechnen, einfach weil die Wärmepumpe ja Umweltwärme pumpt und nicht den Strom übersetzt in Wärme.
Also weil man einfach weniger braucht.
Man braucht weniger Strom am Anfang. Deswegen ist das günstiger. Und eben heute schon verfügbar.
Und jetzt die allerletzte Frage, die wir heute diskutieren müssen, nämlich die nach Technologieoffenheit und nach anderen Optionen. Wir haben ja jetzt im Grunde in unserer Unterhaltung Wasserstoff und Erneuerbare diskutiert und haben die gegen das fossile Zeitalter gesetzt, in dem wir jetzt noch leben. Ist denn auch vorstellbar oder anders vorstellbar, dass es noch eine völlig neue Technologie gibt, die schon irgendwo lauert oder in irgendeinem Labor vor sich hin entwickelt wird, die uns all dieser Probleme enthebt, die wir jetzt gerade diskutiert haben?
Ich sag mal ein zugespitztes Nein und dann relativiere ich das ein bisschen. Also wir können auf jeden Fall nicht darauf warten oder wetten. Und ich sehe so ein bisschen eine Tendenz, sobald man Lösungen implementieren möchte, sieht man die Probleme. Und dann zu hoffen, dass man in Zukunft die Probleme mit einer ganz anderen Lösung beseitigen kann. Und genau das sollten wir nicht machen. Wir sollten nicht potenzielle zukünftige Lösungen ausspielen oder dafür nutzen, die heutigen Hürden und auch die heutige Verantwortung nicht zu übernehmen. Das würde auch im Kontrast zu dem Aufruf des Bundesverfassungsgerichts oder deren Beschlusses für intertemporale gerechte Lastenverteilung also stehen. Also wir müssen die Freiheit der zukünftigen Generation auch schützen, indem wir heute diese schweren Entscheidungen treffen. Also auch stark eingreifen in das Heizverhalten, natürlich sozial abgefedert, aber letztlich trotzdem stark eingreifen in das Heizverhalten der EinwohnerInnen.
Also wir dürfen, das Verfassungsgerichtsurteil, das ja im Kern sagt, verbraucht nicht die Energie, die euch gar nicht zusteht, sondern den nächsten Generationen, ihr dürft deren Freiheit nicht einengen. Und das ist vielleicht auch eine schöne Zusammenfassung des großen Habeck-Lindner-Dilemmas, unter dem wir ja zurzeit leiden. Das sind ja die beiden Politiker, die genau für diese unterschiedlichen Richtungen stehen. Der eine sagt, lasst uns Technologie offen denken und vielleicht eben auf die großen Durchbrüche warten oder die großen Durchbrüche nicht ausschließen, die noch möglich sind. Und der andere sagt, wir müssen jetzt handeln und macht sich ja auch unbeliebt. Sie wollen auch.
Wenn ich darf. Das ist nicht per se gegen Technologieoffenheit, was ich eben gesagt habe. Aber dann müssen wir auch wirklich technologieoffen instrumentieren. Dann müssen wir zum Beispiel einen hohen CO2-Preis einrichten, der wirklich nicht nur technologieoffen, sondern auch technologieneutral ist. Und dann organisiert sich das System selbst. Aber solange wir keinen hohen CO2-Preis zum Beispiel im Gebäudesektor oder im Transportsektor haben, der ja kürzlich auch von Lindner wieder gebremst wurde.
Von Habeck auch, der hat zugestimmt.
Ja, also das stimmt, das ist einfach im Moment keine politische Priorität. Und solange die Regierung das nicht macht, müssen technologiespezifische Entscheidungen getroffen werden. Und die fallen immer in die polarisierte Debatte. Wobei man auch sagen muss, ein 65% erneuerbares Ziel ist ja auch erstmal technologieoffen. Auch wenn in den meisten Fällen eben dann nur die Wärmepumpe in Übereinstimmung zu bringen ist. Aber das ist ja dann auch schon ein Zeichen, dass es da offensichtlich nicht gleichwertige Optionen gibt, um dieses Ziel zu erreichen.
Herr Ueckert, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das war Tonspur Wissen mit der Folge über das Heizen, das uns merkwürdigerweise ausgerechnet in diesem Sommer mehr beschäftigt als normalerweise zu dieser Jahreszeit. Wie denken Sie darüber? Wir freuen uns über Ihre Kommentare bei Twitter, am besten mit @leibnizwgl und @rponline. Falco Ueckert mit K und mit DT hinten twittert unter @FalcoUeckert und mich finden Sie auf Twitter als @dastutmannicht. Herzliche Grüße und bis zur nächsten Woche. Tschüss.